Heute Morgen geht es um mein Erbe in Christus verteidigen. Und ich lese den Text aus der Bibel dazu, aus Epheser 6, wie schon angekündigt, von 10 bis 13. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Also heute ist ja die letzte Predigt von der Predigtreihe aus dem Epheserbrief. Und das Thema, wie schon angekündigt, mein Erbe in Christus verteidigen. Der Epheserbrief lässt sich thematisch in Schwerpunkte unterteilen. Und zu Beginn ging es darum, dass wir erfassen und begreifen, was es bedeutet, ein Erbe in Christus zu haben. Den Reichtum, den wir durch ihn haben, das Geschenk, das wir durch ihn haben, die Erlösung, die Vorherbestimmung, das Ganze mehr und mehr begreifen und ergreifen, dass dadurch eigentlich unser Denken verändert wird. Und wir durch Christus eine neue Identität bekommen haben, einen neuen Status. Das sind die ersten drei Kapitel des Epheserbriefs. Und dann kommt im zweiten Teil, zweiter Schwerpunkt, da geht es darum, was für eine Auswirkung dieser Reichtum in unserem Leben hat. Wie das unser Leben verändert, wie unser Lebensstil verändert wird, wie wir quasi auch vor allem miteinander einen anderen Umgang haben können, aufgrund der Tatsache, dass wir ein Erbe haben durch Christus. Wir sagen, ein Mensch, der über Nacht reich wird, wird einfach danach anders leben wie vorher. Wenn ein Mensch sein Essen in Mülltonnen gesucht hat und danach reich wird, der wird auf jeden Fall nicht so weitermachen, sondern er wird ein verändertes Leben haben, das seinem jetzigen Reichtum entspricht. Und so schreibt dann Paulus den Ephesern und auch uns heute, dass sie jetzt würdig wandeln sollen, entsprechend dem Erbe, das wir durch Christus haben. Und jetzt am Ende des Briefes gibt Paulus den Gläubigen noch eine ganz wichtige Aufgabe. Er ermahnt und ermutigt sie, dass sie sich damit befasst machen sollen, dieses Erbe zu verteidigen. Dass wir nicht nur einfach sagen, okay, ich habe es verstanden, ich bin reich gemacht durch Christus, ich bin ein neuer Mensch, ich speichere das gut ab für mich und das verändert jetzt auch meinen Lebensstil und wir sind viel netter zueinander und auch weniger egoistisch. Das ist alles schön und gut. Paulus weist darauf hin, all das, was wir haben, wird umkämpft bleiben. Wir haben einen Feind. Wir haben einen Feind. Es gibt einen Feind, der dieses Erbe versucht anzugreifen. Aber es gibt auch eine Waffenrüstung, mit der wir im Kampf gewappnet werden können und uns auch behaupten können. So lautet dann die Botschaft damals wie heute: Leute, wir müssen unser Erbe verteidigen, weil wir einen Feind haben und dem müssen wir uns stellen. Aus der Geschichte wissen wir, wenn ein Volk einen Feind ignoriert, dann kann das fatale Folgen haben. Katastrophale Folgen. Laut Berichten gab es im Zweiten Weltkrieg zwischen Stalin und Hitler einen Nicht-Angriffspakt. Und Stalin hat sich tatsächlich darauf verlassen. Hochinteressant, ein Kommunist verlässt sich auf einen Nazi. Es wurde viel gewarnt, so sagt die Geschichte. Mein Stalin, glaub doch nicht diesem Hitler, glaub doch nicht, dass er mit seinen Truppen dich nicht überfallen wird, glaub das nicht. Und selbst als die deutschen Truppen Richtung Osten marschierten, hat er so trotzdem oder immer noch nicht sich damit befasst. Und weil Stalin diese drohende Kriegsgefahr nicht ernst nahm, heißt es, ja, weiß man auch, dass die Nazi-Truppen wie ein heißes Messer in die Butter, in dieses Land reinmarschiert sind am Anfang. Und die Folgen waren fatal. Paulus und das gesamte Neue Testament lehrt uns, dass auch wir in einem Krieg stehen. Und es wäre eine Katastrophe, wenn wir Christen diesen Krieg nicht ernst nehmen würden. Das, ihr Lieben, soll uns aber keineswegs Angst machen, sondern im Gegenteil, wir haben in dem gelesenen Text zweimal wiederholt bekommen folgende Aussage: Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit was? Damit ihr standhalten könnt. Standhalten könnt. Will sagen, mein Erbe in Christus verteidigen, weil wir eine Verheißung haben. Hier liegt also eine Verheißung. Ihr könnt standhalten. Ihr könnt standhalten. Hier geht was, wenn wir uns diesem Kampf stellen und ihn nicht einfach ignorieren. Mit unserer Entscheidung für Jesus, das hat jeder von uns gemacht, vielleicht manche bewusster, andere weniger bewusst, haben wir uns gegen den Teufel entschieden. Und wir haben uns für den Kampf gegen das Böse entschieden. Paulus sagt, Epheser 6, 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ich glaube, immer dann, wenn wir den Teufel nicht auf der Rechnung haben, werden wir im Kampf gegen Fleisch und Blut uns aufreifen und frustriert sein. Wir sagen, kämpfen wir so oder so. Die Frage ist nur, gegen wen kämpfen wir? Kämpfe ich gegen Fleisch und Blut, also gegen Menschen, oder werden wir gegen unseren wahren Kampf kämpfen? Es gibt ja ein Bild, das verdeutlicht sehr das, was ich sagen will. Ich denke da an das Bild von einem Stierkampf. Ihr kennt diese Stierkämpfe, die es einmal gab. Die sind mittlerweile verboten. Das ist auch in Ordnung so, glaube ich. Bei so einem Stierkampf stand sich gegenüber ein Stier und ein kleines, schwaches Männchen, wenn man so will, auch Torero genannt. Ja, was sagt ihr? Wer war denn eigentlich der Stärkere bei diesen Kämpfen? Ja, ohne Frage. Der Stier war dem Torero haushoch überlegen. Diese Stiere waren doch keine alte Kühe, die man ausgeschlachtet hat. Die alte Bertha, die nichts mehr gebracht hat und so, jetzt wird sie geschlachtet. Nein, diese Stiere waren extra dafür gezüchtet und sie waren unglaublich stark und unglaublich schnell. Was die Muskelkraft betrifft, dürfte der Torero überhaupt keine Chance haben, diesem Stier entgegenzuhalten. Und trotzdem ging doch allermeist der Kampf zugunsten des Toreros aus. Woran lag das? Es lag daran, dass der Torero einen Intelligenzvorsprung hatte. Der Stier, der starb in dem Glauben, dass das rote Tuch sein Feind ist. Ja, das rote Tuch. Ich habe jetzt extra was mitgebracht von zu Hause. Ja, Torero und rotes Tuch. Und der Stier, wer ist da freiwillig? Der Stier sieht das rote Tuch bückt seine Hörner und ist in all seiner Muskelkraft und Dynamik drauf los, das Tuch zu stoßen. Und hoppla, der Torero elegant geht zur Seite und bevor der Stier das rote Tuch erreicht, geht er ins Leere. Während die ganzen Leute was gerufen hatten, mal schauen, ob ihr das kennt, Oli. Ich dachte, irgendjemand sagt Amen, weil wir so fromm sind. Ja. Während Oli gerufen wurde und diese elegante Bewegung da gemacht wurde, ging der Stier ins Leere. Und im Vorbeigehen bekam er auch noch eins mit dem Schwert auf den Rücken und das tat weh und das machte den Stier noch wütender und der drehte um und rannte nochmal los auf dieses rote Tuch. Und immer wieder das Gleiche und das war ein trauriges Spiel. Nun angenommen, wir alle hier hätten an einem solchen Stierkampf teilgenommen und wir hätten uns geeinigt, ganz still und im Geheimen für diesen Stier zu beten. Und wir wären uns einig und hätten gesagt, Herr, wir als Gemeinde stehen gegen dieses Unrecht an. Und wir bitten dich jetzt, sei gnädig und gib diesem Stier nur ein paar Prozente mehr Intelligenz. Nur ein paar Prozent, so viel Prozente, dass er eigentlich im Klaren ist, wer sein Feind ist, dass er im Klaren ist, von wem er hier bedroht wird und wer ihm hier den Garaus machen will. Und in dem Moment, in dem dieses Gebet erhört werden würde, da sieht es für den Torero dann ganz anders aus. Ganz anders. Ja, was ich damit sagen will, bei uns in unserem Glaubensleben ist es ähnlich. Der Teufel liebt es, uns die Augen zu verblenden und um den wahren Feind zu erkennen. Er hetzt uns auf gegen Fleisch und Blut. Er liebt es, uns gegeneinander aufzuhetzen. Sagen wir doch auch manchmal, geh mir bloß weg mit dem, der ist ein rotes Tuch für mich. Der Kollege XY, rotes Tuch, oder Bruder, Schwester, rotes Tuch, wenn ich sie sehe, geht der Blutdruck gleich hoch. Ihr Lieben, hier sind zum Teil Mächte der Finsternis am Werk. Wir haben einen Feind und er hetzt uns gegeneinander auf. Und wenn wir das nicht sehen oder wahrhaben wollen, werden wir uns im Kampf gegen Fleisch und Blut aufreiben. Und wir sind frustriert. Es ist gut, wenn wir wissen, wer unser wirklicher Feind ist. Es ist wichtig, gut und richtig, ihn ernst zu nehmen, aber wir sollen keine Angst haben vor ihm. Unser Erbe in Christus verteidigen, weil Gott an unserer Seite ist. Ihr Lieben, das ist mehr als nur eine Chance. Das ist sozusagen der Sieg in unserer Tasche, wenn Gott auf unserer Seite ist. Im Predigttext haben wir ja gelesen, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es heißt, wir sollen in seiner Stärke stark werden. Vielleicht sitzt du ja heute hier und sagst, also ich fühle mich alles andere als stark. Ich fühle mich schwach. Ich fühle mich eingeschüchtert. Ich fühle mich so schwach. Ich möchte dir sagen, wenn du dich schwach und eingeschüchtert fühlst heute Morgen, dann bist du hier genau richtig. Genau richtig, weil ich will mal behaupten, es gibt nichts, was Gott lieber tut, als dem Teufel eins auf die Hörner zu geben mit möglichst schwachen Menschen. Mit möglichst schwachen Menschen. Grundsätzlich, wenn Gott etwas tun will auf der Erde, dann macht er es immer durch Menschen. Selbst die Erlösung hat er durch Menschen auf die Erde gebracht. Aber er sucht sich meistens nicht die Starken aus, die sowieso schon erfolgreich sind. Nein, er sucht sich häufig Schwache aus. Deshalb stehe ich auch heute Morgen hier, fühle mich wirklich nicht stark. In unserer eigenen Kraft sind wir für den Teufel kein ernstzunehmender Gegner. Deswegen diese Ermutigung aus dem Text, stark zu sein in der Macht seiner Stärke. Es geht um seine Stärke in uns. Gottes beste Soldaten sind die, die sich ihrer eigenen Schwäche und Verletzbarkeit bewusst sind und sich völlig auf ihn verlassen. Völlig auf ihn verlassen. Wie heißt es in 1. Korinther 1? Das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschande zu machen. Das Schwache hat Gott erwählt, hätte ich nicht gemacht. Ich hätte die Starken erwählt, um damit etwas wird mit meinem Reich. So macht es Gott nicht. Er ist da völlig anders. Das Schwache erwählt er, um das Starke zuschande zu machen. Im Alten Testament lesen wir von einem Mann namens Gideon. Gideon war ein ganz besonderer Held. Nein, er war eher ein Angsthase. Das Volk Israel, zu welchem Gideon auch dazugehörte, lebte in großer Bedrängnis von den Midianitern. Und alles, was die Israelis anpflanzten, das ernteten die Midianiter ein. Und der gute israelische Wein, das haben auch schon längst die Midianiter getrunken. Und dieser Mann Gideon befand sich in einer Weinkelter, aber nicht um Wein dort zu machen, es gab nämlich keine mehr. Er befand sich dort mit einem Dreschschlegel, um hier ein paar Ähren zu klopfen, um seinen Hunger zu stillen. Und ich kann mir vorstellen, jedes Mal, wenn er 2-3 Mal geklopft hat auf diese Ähren, hat er angehalten und hat sich umgehorcht, ob ihn nicht irgendjemand gehört hat oder ertappt hat. Und während Gideon das tat, kam der Engel des Herrn zu ihm. Und ich kann mir vorstellen, wie Gideon plötzlich in die Luft gesprungen ist, vor lauter Schreck und vor lauter Angst. Und dieser Engel, der hatte wirklich Humor. Und er begrüßt ihn, ja, so: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon, ein ängstlich, schwacher Typ, den Gott aber völlig anders sah. Völlig anders. Gott sagt zu ihm: Du bist ein Held, mit dir habe ich was vor. Und dann sagt er weiter in Richter 6, Vers 14: Geh hin in diese deine Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Der Engel sagt nicht: Pass auf, ich lege jetzt die Hände auf dich oder die Flügel. Engel legen Flügel auf, Menschen Hände, ja. Okay, Spaß. Ich lege die Hände auf dich. Das hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt: Und wenn ich das tue, wirst du Riesenkraft verspüren in dir und dann hast du eine mächtige Kraft und kannst du losmarschieren. Das war nicht wie bei Asterix-Filmen, Zaubertrank trinken und volle Kraft voraus. Der Engel sagt: Geh hin in dieser deiner Kraft. Und dann sagt er noch was ganz Entscheidendes und was den Unterschied eigentlich ausmacht: Habe ich dich nicht gesandt? Ihr Lieben, immer wenn wir im Auftrag Gottes stehen und etwas tun, weil Gott es uns gesagt hat, wird er uns auch die Kraft dazu geben. Daraufhin ging Gideon los, rekrutierte eine Armee, weil Gott ihm das gesagt hatte. Eine Armee mit 32.000 Mann. Die Midianiter waren im Vergleich viel, viel mehr. Eine Riesenarmee hatten die Midianiter, im Grunde genommen eine unbesiegbare Armee. Und Gideon war nicht überzeugt mit seinen 32.000 Mann. Und ich stelle mir so vor, wie Gideon zu Gott betete und sagte: Gott, Herr, das kann so nicht funktionieren. Hast du mal gesehen, wie viele die sind? Hast du mal gesehen, was für eine Rüstung die haben? Hast du mal das alles gesehen? Das kann so nicht funktionieren. Wir haben ein echtes Problem, ein zahlenmäßiges Problem. Und Gott sagte: Ja, das stimmt. Ihr habt echt ein zahlenmäßiges Problem. Gideon: Ach, wie gut ist das, dass ich das auch hören darf von dir, dass du die gleiche Meinung hast wie ich. Ja, Herr, ich bitte dich jetzt, wie lösen wir diese Sache? Wie gehen wir das an? dieses zahlenmäßige Problem, diese zahlenmäßige Überlegenheit des Feindes. Und Gott sagte zu Gideon, schick die meisten nach Hause. Was? Nein, das ist ein Missverständnis. Wir sind zu wenige, nicht zu viel. Viel zu wenige. Gott sagt, nein, ihr seid schon wieder viel zu viele. Das kann so nichts werden. Und dann lesen wir in Richter 7, Vers 2, der Herr sprach zu Gideon, du hast so viele Soldaten, diesem großen Heer will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken, sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen, wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Wir 32.000 haben eben eine Armee in die Flucht geschlagen, deren Menge nicht zu zählen war. Was sind wir für tolle Kämpfer? Gott sagt, das will ich nicht. Schick sie nach Hause und lass 300 übrig. 300 gegen eine Menge, von denen es heißt, dass ihre Kamele von der Menge her nicht zu zählen war. Und sie waren eine Anzahl wie Sand am Ufer des Meeres. So ist es richtig, wie Sand am Ufer des Meeres. So, und jetzt kam die Schlacht. Kurz davor heißt es noch, dass Gideon seinen 300 Soldaten, dass er sie in drei Gruppen aufteilte und jedem Soldat ein Signalhorn gab, eine Fackel und einen Krug. Beste Waffenrüstung. Wärst du gern dabei gewesen in Gideons Armee? 300 Leute gegen eine Überzahl, 300 Spezialkämpfer mit Trompeten, Wassertöpfen und Fackeln. Große Show, großes Kino, würden wir sagen, im Neudeutsch. Wir merken, Gott will uns in dieser Geschichte was klar machen, dass unsere Schwäche und unser Eingeschüchtertsein für ihn kein Problem sind. Dass er genau das liebt, dass er genau dort zum Vorschein tritt, in unserer Schwäche, in unserer Angst, in unserer Überforderung. Das sind genau die Stellen, die Gott sucht, nicht um deine Schwachheit aufzulösen, weg ist sie, nein, sondern er will sich in unserer Schwachheit verherrlichen. Seine Kraft soll darin vollkommen werden. Da ist er nun, der Gideon, mit seinen 300 Soldaten und jetzt passiert was ganz Irres. Gideon hat immer noch Angst und er schleicht sich nachts an das Heer der Midianiter und wollte mal hören, einfach mal lauschen, mal spionieren, was reden die so untereinander. Und dann lesen wir, Gideon kam ganz nahe an die feindlichen Soldaten heran und hörte, wie ein Mann gerade zu seinem Kameraden sagte, ich muss dir etwas erzählen. Ich habe geträumt, dass ein riesiges Gerstenbrot in unser Lager gerollt ist. Es hat ein Zelt getroffen und umgerissen. Alles flog durcheinander und stürzte zu Boden. Der andere erwiderte, das kann nur eins bedeuten, das Schwert des Israeliten Gideon, des Sohnes von Joasch. Gott wird ihm den Sieg über uns Midianiter und unser ganzes Lager schenken. Was hat der Mann geträumt? Von einem riesigen Gerstenbrot. Wenn wir im Internet nachschauen, was Gerstenbrot in der alten Zeit damals bedeutete, dann lesen wir, dass das Gerstenbrot das Brot der Armen war. Die ärmsten Menschen aßen Gerste und im Alten Testament war es auch Futter für die Pferde. Und im Römischen Reich bekamen es auch die Kriegsgefangenen oder Strafgefangenen als Essen. Gerstenbrot war also etwas für die Untersten der Unteren. Und hier war jetzt die größte Armee der damaligen Welt, ausgerüstet mit besten Waffen. Und der eine sagt, ich habe einen Traum. Was hast du geträumt? Ich habe geträumt von einer Bockwurst, vom Gerstenbrot. Das kam mitten ins Lager, rollte über uns und hat uns alle totgeschlagen. Und sein Gesprächspartner, der kriegt interessanterweise keinen Lachkrampf, sondern der wird von Angst befallen und sagt, das kann nur eins bedeuten, Gideon kommt und wir sind verloren. Und die Feinde kapierten, wo es lang ging. Die Feinde kapierten, mit was für einem Gott sie zu tun hatten und wie groß und wie mächtig er ist. Ihr Lieben, alles, was Gott braucht, um Geschichte zu schreiben, sind arme Würstchen, Bockwürstchen. So manche, die in ihrem Leben einiges verbockt haben, die kein besonderes großes Selbstbewusstsein haben, die einfach sich nichts zutrauen, die eigentlich nur überfordert sind, wenn sie etwas zu tun haben, die sich verstecken wollen vor manchen Herausforderungen, die einfach fliehen in ihrem Leben vor dem Feind. Und Gott sagt, Gideon, genau deswegen will ich dich haben. Deswegen erwähle ich dich. Die Geschichte endet mit einem fantastischen Sieg über die Midianiter, über die Tyrannei der Midianiter und deren Unterdrückung. Mein Erbe in Christus verteidigen. Ja, wir haben einen Feind, sagt Paulus. Und es geht um ein Erbe, ein riesiges Erbe, was Gott uns schenken möchte und geschenkt hat. Und je mehr wir dieses Erbe antreten und ergreifen, realisieren für uns, werden wir auch einen Feind haben, der versuchen wird, dieses Erbe uns auszuluxen. Wir können diesen Feind und sollen ihn nicht ignorieren, aber wir brauchen keine Angst haben, sondern wir wollen die ganze Waffenrüstung Gottes ergreifen und stark sein und in der Macht seiner Stärke werden wir Sieger sein. Amen.